Ich möchte euch heute Morgen mit meiner güldenen Stimme, über die ihr euch keine Gedanken machen solltet, weil es mir echt gut geht, bis auf die Stimme, aber ich will euch einen Mann vorstellen. Das ist ein spannender Mann, nicht wegen seinem Namen, sondern wegen dem, was ihn ausmacht. Guckt mal, das ist William French Anderson. Er wurde 1936 geboren, wurde in Amerika geboren, nahm die Laufbahn eines Arztes ein, studierte also Medizin, wurde irgendwann dann Gentechniker und Molekularbiologe und irgendwann hat er einen Intelligenztest gemacht. Und es kam Folgendes raus: Dieser Mann, William French Anderson, hatte einen IQ von 176. Jetzt sitzt du vielleicht in deiner Reihe und sagst, ja, habe ich locker auch. Ich ermutige dich, mach mal einen Intelligenztest. Du wirst nicht auf 176 kommen. Ist unglaublich hoch, was seinen Intelligenzquotienten angeht. Und das zeigt sich auch in seiner Laufbahn. War einer der angesehensten Molekularbiologen, den es überhaupt gab. Und dann kam das Jahr 2004. Im Jahr 2004 wurde William French Anderson verurteilt. Warum? Weil er sexuelle Beziehungen zu einem 14-jährigen Mädchen hatte. Er wurde verurteilt und als er verurteilt wurde, sagte er folgenden Satz, über den wir ein bisschen länger nachdenken sollten. Er sagte Folgendes: Es bringt dir überhaupt nichts, einen IQ von 176 zu haben, wenn es darum geht, im Leben weise Entscheidungen zu treffen. Es bringt dir überhaupt nichts, ein IQ von 176 zu haben, wenn es darum geht, im Leben weise Entscheidungen zu treffen. Und warum hat er recht? Aus einem Grund, weil Wissen und Weisheit zwei verschiedene Dinge sind. Zwei Dinge, die man nicht zu schnell miteinander vermischen sollte. Und das ist tatsächlich so. Gebt mir 2 Minuten Zeit, um euch mal mit reinzunehmen, wie Wissen eigentlich entsteht. Wenn wir über Wissen reden, wenn wir darüber reden, wie erkennen wir überhaupt irgendetwas, dann fängt das immer erstmal mit Daten an, mit farblosen Punkten, die irgendwo in der Weltgeschichte vorhanden sind. Und erst wenn wir beschreiben können, was wir eigentlich sehen, ist, man erkennt das schlecht hier vorne, aber dann gewinnen diese Punkte ein bisschen an Farbe, weil man beschreiben kann, was ist das eigentlich, was ich hier vorliegen habe. Aber erst dann, wenn ich beschreiben kann, wie das funktioniert, wie die Punkte miteinander verbunden sind, wenn ich vielleicht sogar erklären kann, warum die Punkte miteinander verbunden sind, erst dann spricht man von Wissen und Verstehen. Aber jetzt kommt der Punkt, ihr Lieben, das ist dann noch nicht Weisheit. Weisheit ist etwas ganz anderes. Weisheit beschreibt und beantwortet die Frage, was ist das Beste, was zu tun ist. Das heißt, Wissen dreht sich immer nur um die Dinge und die Frage, wie tue ich Dinge richtig? Weisheit dreht sich um die Frage, was sind die richtigen Dinge? Wissen und Verstehen bezieht sich immer nur auf die Vergangenheit oder maximal Gegenwart. Ich beschreibe was, was gerade vorfindlich ist. Weisheit beschäftigt sich mit der Frage, im Blick auf morgen, wie soll ich denn leben? Wenn ich mir das ein bisschen anschaue und ein bisschen über mich als Christ nachdenke und über uns als Christen und über unseren Glauben, dann fallen mir 2 Dinge auf. Das erste, was mir auffällt, ich glaube, wir definieren unseren Glauben ganz oft so. Es geht um Wissen und Verstehen. Du musst die richtigen Dinge sagen, die richtigen Dinge glauben und du musst wissen, wie die Dinge richtig zu tun sind. Und wir vergessen dabei, vielleicht geht es beim Glauben doch mehr, was die Bibel sagt, die Weisheit zu haben, zu wissen, wohin soll ich denn jetzt gehen? Im Blick auf heute, im Blick auf morgen, was soll ich denn tun? Also die erste Beobachtung ist die, ich glaube, wir Christen betonen zu einseitig Wissen und Verstehen. Die zweite Beobachtung von mir aus sagt, das gilt nur für dich, Stephanus. Aber ich habe doch den Eindruck, auch wir Christen meinen ganz oft, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir meinen ganz oft, ich habe die Weisheit, weil ich sage, ich weiß ja was. Ich weiß vielleicht sogar über Gott was, vielleicht sogar über die Bibel. Ich möchte uns heute Morgen helfen, ihr Lieben. Ich möchte uns helfen, einen Glauben zu entwickeln, der zwei Dinge tut. Der A, mehr auf dem biblischen Konzept der Weisheit beruht, als auf dem hellenistischen Konzept des rationalen Wissens. Und ich möchte uns helfen, einen Glauben zu entwickeln, der anerkennt, vollkommene Weisheit und Einsicht hat letztlich nur Gott und nicht du und ich als Mensch. Wie will ich das tun? Durch zwei Negativbeispiele. Durch zwei Dinge, wo ich euch anhand der Schrift beibringen will, wie man etwas nicht tun sollte. Es überrascht diejenigen, die letzten Wochen da waren, nicht, dass ich im Buch Hiob weitermachen möchte. Wir hatten Kapitel 1 und 2 und haben gesehen, die eigentliche Beschreibung der Geschichte, die eigentliche Frage ist, wahre Glaube ist durch Echtheit gekennzeichnet. Also ich glaube an Gott um seiner selbst willen. Wir hatten beim letzten Mal Kapitel 3 näher angeschaut und gemerkt, wahre Glaube heißt, ich darf so offen und ehrlich vor Gott sein und ihm alles hinwerfen. Hiob wünscht sich zu sterben und das ist in dem Moment erstmal okay für Gott. Und die Klage und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Jetzt solltest du mal das Buch Hiob lesen, dann bist du jetzt bei Kapitel 3 und denkst, boah, jetzt habe ich einen Großteil des Buches geschafft. Und dann fängst du an, Kapitel 4 zu lesen. Und jetzt guckt euch das hier vorne mal an. Von Kapitel 4 bis Kapitel 27 redet einer nach dem anderen. Das ist ganz systematisch aufgebaut. Eliphas fängt immer an, dann antwortet Hiob. Dann redet Bildad, dann antwortet Hiob. Dann redet Zophar, dann antwortet Hiob. Und ich mache jetzt mal eine Behauptung über dich. Vielleicht trifft sie nicht zu. Aber ich vermute, für die meisten von uns ist das todlangweilig, diese Kapitel zu lesen. Oder lasst mich mal anders fragen, wer von euch hat schon mal eine Predigt, es gilt nicht, wenn du bei mir im Unterricht saßt oder zur Abendbibelschule warst, also niemand von mir, aber wer von euch hat schon mal eine Predigt über Hiob 4 bis 27 gehört? Hand hoch. Okay, Leute, guck mal, eine halbe Hand sehe ich. Wir alle würden sagen, 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich und so weiter, zur Lehre, zur Zurechtweisung. Und dann frage ich mich, Leute, wie kann das denn sein? Warum? Vielleicht, weil diese Kapitel erstmal herausfordernd sind. Weil diese Kapitel lang sind und ja, weil sie auch langweilig teilweise sind. Und genau das ist das Ziel der Kapitel. Pass auf, Leute, ich mache heute was mit euch. Das macht man normalerweise nicht. Ich habe mir hier einen Stuhl geholt, hier hinten. Den schiebe ich auch nicht in die Mitte, sondern ich setze mich gleich hier rauf. Und dann spiele ich euch mal ein paar Texte vor aus diesen Kapiteln. Ich setze mich hin und wir nehmen uns 12 Minuten Zeit. Ich sage zwischendrin immer 2, 3 Sätze und wir hören einfach mal in dieses Gespräch hinein. Weil Leute, das sind 24 Kapitel Wort Gottes. Und 24 Kapitel, ganz viel kluge Theologie, warum denn Hiob leidet. Für alle, die unter 25 sind, es bewegt sich hier vorne nichts, du siehst kein Video, ich werde auch keinen Ausdruckstanz machen. Ich lade dich einfach ein, schlag deine Bibel auf und hör zu, was wir in diesen Kapiteln hören. Und wenn wir das gemacht haben, dann versuchen wir das ein bisschen zu bündeln und ein bisschen was daraus lernen. Aber pass auf, wir fangen mal damit an, dass wir uns in die erste Rede mal hineinhören. Das heißt Kapitel 4 und Kapitel 5. Ich glaube, die zwei Kapitel hören wir auch mal im Stück. Aber Hiob hat gesprochen in Hiob 3 und sagt, ich kann und will nicht mehr. Und jetzt fängt das große Ringen an. Was passiert eigentlich im Leben von Hiob? Also wenn du eine Bibel dabei hast, herzliche Einladung, Hiob 4 aufzuschlagen. Und wir hören mal hinein, was Eliphas denn sagt. Stell dir vor, du wärst Hiob. Erste Frage, was hat Eliphas eigentlich gesagt in einem Satz? Ist eher eine rhetorische Frage, weil das gar nicht so einfach zusammenzufassen ist. Zweite Frage, würde es helfen? Also Eliphas fängt an, einen relativ langen theologischen Ausflug zu machen, dass der Gottlose leidet. Und dass der Gottesfürchtige, dass es ihm gut geht. Und dann Vers 8, und ich finde das so toll betont in dieser Hörbibel, ich aber Hiob, Ich würde Gott suchen. Wenn ich Hiob wäre, würde ich sagen, Eliphas, weißt du, was ich die ganze Zeit tue? Ich suche Gott. Aber pass auf, wir müssen ja gar nicht drüber nachdenken, wie es dir ginge, wenn du Hiob wärst. Weil lasst uns mal kurz in den nächsten Teil hineinhören, was denn Hiob darauf antwortet. Kapitel 6. Was antwortet Hiob? Okay, da müssen wir mal gucken. Ich klicke noch mal. Hiob sagt, Leute, wisst ihr was? Wenn ich was falsch gemacht habe, wenn eure Theologie richtig ist, dann belehrt mich, was ich falsch gemacht habe. Zeigt mir, was meine Sünde ist, dann kehre ich um. Wenn ich in eure Gesichter schaue, ihr Lieben, dann sehe ich nicht viel Begeisterung. Und bei manchen sehe ich die Hoffnung zu sagen, okay, Stephanus, ich habe kapiert, worum es in den Rederunden geht. Wenn du nicht viel Begeisterung spürst, wir sind genau richtig. Genau das wollen die Texte machen. Wenn du die Hoffnung hast, das ist alles, was ich dir vorspiele, vergiss es. 12 Minuten machen wir. Das heißt, lass uns mal eine Rederunde weitergehen. Vielleicht kommt ja im Verlauf der Reden ein bisschen mehr Erkenntnis. Und okay, vielleicht hat es Eliphas nicht so richtig verstanden. Kommt, lasst uns mal kurz in Kapitel 18 reinhören. Und ihr seht, ich bin äußerst gnädig mit uns. Wenn ihr seht, wie viele Kapitel ich überspringe. Wie viele Kapitel ich jetzt nicht vorlesen lasse. Aber Kapitel 18. Mal sehen, was Bildad von Schuach sagt. Nochmal, stell dir vor, du wärst Hiob. Und stell dir vor, das sind die Freunde, die Kapitel 2, Vers 13 kamen, mit welchem Ziel, um dich zu trösten. Vielleicht ist euch aufgefallen, Eliphas sagt noch, dem Gottesfürchtigen geht es gut, dem Gottlosen geht es schlecht. Jetzt sind wir hier weiter und wir lesen die Rede von Bildad, von dem Gottesfürchtigen ist keine Rede mehr, sondern nur noch, dem Gottlosen geht es schlecht. Wenn du Kapitel 2 liest, die Freunde haben am Anfang eine Sache getan und das ist die Sternstunde der Freunde. Sie kamen und haben 7 Tage geschwiegen. Das ist die Sternstunde. Und das, was jetzt kommt, ist das Gegenteil davon. Und jetzt lasst uns noch mal kurz in Kapitel 19 reinhören, weil Kapitel 19 ist das bekannteste Kapitel des Hiob-Buches. Es werden immer nur 2 Verse zitiert, Vers 25 bis 27, okay, es sind 3 Verse. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dann gibt es sogar Lieder darüber und man hat vor Augen einen jubelnden, anbetenden Hiob. Lasst uns mal in das Kapitel reinhören, um den Kontext zu verstehen, wo diese Verse geäußert werden. Guckt mal, Hiob 19, Vers 1, die Antwort von Hiob. Zwei Kommentare. Erstens, ihr merkt, der Kontext von Hiob 19 ist nicht so lobpreisend und anbetend, sondern die Vorwürfe Gott gegenüber werden immer deutlicher. Zweiter Kommentar, besonders auf Vers 1 bezogen, ich bin versucht zu sagen, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wenn ihr ein bisschen hört, also Vers 1, Leute, wie lange wollt ihr meine Seele und mich mit Worten noch zerschlagen? Der Ton zwischen den Parteien, der wird nicht freundlicher, der wird nicht christusgemäßer, der wird in die andere Richtung sich entwickeln. Es wird zunehmend hetzig, es wird zunehmend emotional und es wird zunehmend so, dass man sagt, Leute, ihr trefft überhaupt nicht aufeinander mit eurer Kommunikation. Ich habe eine schlechte und eine gute Botschaft für euch. Die schlechte Botschaft, wir hören noch kurz in die 3. Rederunde rein. Die gute Botschaft, die Reden werden immer kürzer. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich so flapsig über diese Kapitel rede, das ist bewusste Strategie dieser Kapitel.
Zwei Dinge. A, dass du liest und liest und liest und liest und denkst, Leute, wo geht's denn hier vorwärts? Ich erkenne keinen Fortschritt. B, dass die Runden immer kürzer werden. Vielleicht fällt euch auf, hier am Ende fehlt eigentlich eine Rede. Das ist komplett symmetrisch aufgebaut, aber Zophar redet nicht mehr und Hiob redet nicht mehr. Wenn ihr in eurer Bibel mal nachschlagt, Kapitel 25, sind nur 5 Verse. Und das ist ganz bewusst, die Reden werden kürzer, weil die Argumente des Menschen nach und nach ausgehen. Und man nach und nach nichts mehr zu sagen weiß. Deswegen lasst uns ganz kurz noch einmal in Kapitel 22 hineinhören. Und dann bündeln wir das am Ende. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir hier bei Eliphas lesen, er schlägt lauter Dinge vor, die Hiob getan haben soll. Du hast die Arme nicht versorgt, du hast dich nicht um die Witwen gekümmert, du hast, ohne dass es irgendeinen Beleg dafür gibt. Und wir merken, wenn wir jetzt weiterlesen würden, was wir nicht tun, Hiob sagt, Leute, ich werde nicht zugeben, das getan zu haben. Warum? Weil ich es nicht getan habe. Weil mein Leid nicht zu dem passt, wie ich gelebt habe. Jetzt erinnert euch an Kapitel 1, es gibt keinen wie Hiob auf Erden. Vielleicht verstehst du, warum die meisten Prediger einen großen Bogen um solche Kapitel machen. Weil was machen wir denn damit? Was machen wir denn mit solchen Kapiteln Wort Gottes? Lass mich mal ein paar Beobachtungen machen, die hier drauf zutreffen. Wenn man die drei Rederunden liest, von Kapitel 4 bis Kapitel 27, dann merkt man, es gibt keinen wirklichen Gedankenfortschritt. Du bist am Ende von Kapitel 27 nicht weiter als in Kapitel 4. Die einzige Entwicklung, und das haben wir ein bisschen wahrgenommen, ist folgende: Es geschieht eine Verhärtung auf allen Fronten. Die Angriffe der Freunde werden immer härter und immer persönlicher, immer existenzieller. Die Verteidigungen von Hiob werden auch immer massiver und auch er beschuldigt zunehmend und mehr Gott. Und, das habe ich eben schon gezeigt, im Endeffekt brechen die Gespräche ab. Man hört auf. Man kommt nach langen Wochen des Debattierens an den Punkt, dass man sagt, Leute, es macht keinen Sinn, hier weiterzureden. Wenn wir kurz über die drei Freunde nachdenken, dann glaube ich, sind wir gut beraten, sie nicht zu schnell und vorschnell zu verurteilen. Die kommen mit einem ehrlichen Anliegen. Sie wollen Hiob trösten. Ihre grundsätzliche Argumentation ist recht biblisch. Sie verteidigen Gottes Ansehen und sie verteidigen den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Freunde, was tut ihr hier eigentlich? Man sollte sie nicht zu schnell verurteilen. Und trotzdem, beim Lesen fällt auf, es gibt ein großes Problem der Freunde. Und das Hauptproblem ist folgendes: Sie lassen sich nicht davon abbringen, dass Sünde die Ursache von Hiobs Leiden ist. Die Freunde sind überzeugt davon, Hiob, deswegen leidest du. Jetzt Achtung, der Fehler der Freunde ist nicht, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Da gibt es viele Bibelstellen dafür. Der Fehler der Freunde ist folgendes: Sie nehmen dieses Prinzip und stellen es über Gott und sagen, Gott, so musst du handeln, immer. Sie entwickeln eine Theorie, sie entwickeln eine Theologie und sagen, Gott, so bist du und nicht anders. Wenn jetzt ein Hiob kommt, der nicht ins System passt, Hiob, dann muss was falsch mit dir sein. Das Problem der Freunde ist, sie lassen sich nicht davon abbringen, dass die Sünde die Ursache für Hiobs Leiden ist. Und deswegen schlagen sie auch vor, Hiob, bekenne deine Sünde. Wir wissen nicht genau, was du getan hast, aber bekenne sie. Dann wirst du wieder gesegnet werden. Vielleicht merkt ihr, den Freunden geht es vor allem um den Segen. Den Freunden geht es nicht darum, fürchtet der Mensch Gott um seiner selbst willen, sondern wann bekommt Hiob seinen Segen wieder? Und sie debattieren und debattieren und debattieren. Bei Hiob ist es auch so. Hiob kontert die Verallgemeinerungen und die falschen Schlussfolgerungen der Freunde und er lehnt die Lösungsvorschläge ab. Er sagt, ich werde es nicht bekennen, wenn ihr und Gott mich nicht überzeugt davon, dass ich wirklich das verdient habe. Und Hiob sehnt sich zunehmend nach einem fairen Prozess. Und der Prozess ist aber so, angeklagt ist Gott, Hiob ist der Ankläger und er wünscht sich einen Rechtsanwalt, einen Richter, der endlich mal deutlich macht, dass Hiob im Recht und Gott im Unrecht ist. Und das merkt man, auch das wird immer und immer mehr verworren, je mehr Hiob redet. Was er nicht tut, das ist bemerkenswert, er verflucht Gott nicht, er sagt sich nicht von Gott los, auch wenn er hier mit Sicherheit an bestimmten Punkten Grenzen überschreitet. Bevor ich euch sage, was wir mit so einem Text machen, Leute. Irgendwann hat mir geholfen, diese 24 Kapitel, eigentlich dreht sich das nur um eine einzige Frage. Und die Frage ist so simpel wie nur irgendwas. Die Frage ist, wir haben ein Dreieck mit drei Ecken. Wie passen die drei Ecken zueinander? Wenn man das Ganze liest, die ganzen Rederunden, gibt es ein Dreieck, wo es drei Dinge gibt. Es geht um Gottes Wesen, es geht um den Tunergehen-Zusammenhang, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und es geht um die Rechtschaffenheit Hiobs. Alle Leute, die im Buch diskutieren, Hiob, die drei Freunde, später Elihu, sagen, okay, wir reden über dieses Dreieck. Und wenn du ein bisschen logisch aufgestellt bist, dann wirst du verstehen, die drei Ecken lassen sich nicht alle gleichzeitig aufrechterhalten. Wenn Gott vollkommen gerecht ist, wenn Gehorsam Segen und Ungehorsam Fluch bringt und wenn Hiob so rechtschaffend ist, wie das Buch ihn beschreibt, dann gibt es einen Widerspruch. Das passt nicht. Und jetzt passiert im Buch was Spannendes. Jede Partei wählt eine Ecke als Ausgangspunkt. Die Freunde sagen, der Tunergehen-Zusammenhang, das ist das Wichtigste. So ist Gott, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Was sie aber auch machen, sie halten noch am Wesen Gottes fest und sagen, Gott ist gerecht. Was muss die Konsequenz sein? Hiob, sorry, du kannst nicht so fromm sein, du musst gesündigt haben. Hiob nimmt den Ausgangspunkt auf der anderen Seite. Er sagt, ich bin fromm und er hat recht damit, weil es niemanden wie ihn auf Erden gibt. Und er sagt, ich halte auch noch am Tunergehen-Zusammenhang fest. Er sagt zwar, Gott, bei mir hast du einen Fehler gemacht, aber eigentlich laut Tunergehen-Zusammenhang müsste es mir viel besser gehen. Was ist die Folge? Gott, du musst einen Fehler gemacht haben. Gott, das geht nicht. Rational nachgedacht, widerspruchsfrei das aufzulösen, wie du Gott handelst, es funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Ich freue mich über eure Gesichter, die alle keine Begeisterung ausdrücken. Leute, es geht in diesem ganzen Kapitel nur um das simple Dreieck. Es geht um nicht mehr. Und wenn wir die lesen, dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, Leute, bitte hört auf zu reden, bitte. Und wenn wir jetzt noch ein Kapitel weiterlesen, passiert was ganz Spannendes. In Kapitel 28 finden wir das sogenannte Lied der Weisheit. Kapitel 28 spricht nicht Hiob, sprechen nicht die drei Freunde, spricht nicht Elihu, es spricht der Verfasser des Buches. Und der Verfasser des Buches schaut auf diese Diskussion zurück und sagt, Leute, das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Weil wenn man zu Kapitel 28 kommt, geht es um die Weisheit, um die es bisher nie ging. Lass mich das Kapitel so kurz zusammenfassen, wie es mir möglich ist. Und das geht sehr schnell, weil es zwei Kernverse in diesem Kapitel geht. Kapitel 28 kannst du so zusammenfassen, es geht um Weisheit, nicht um Wissen. Und die ist nur bei Gott zu finden. Es geht um Weisheit, nicht um Wissen, und die ist nur bei Gott zu finden. Wenn man Kapitel 28 liest, das mache ich jetzt nicht, könnt ihr gerne heute Nachmittag mal machen, Vers 1 bis 11 könnte man so überschreiben, Weisheit kann der Mensch nicht finden, trotz seiner erstaunlichen Fähigkeiten. Du liest Kapitel 28 und dann geht es in den ersten 10 Kapiteln nur um Bergbau. Vermutlich werden jetzt auch wieder die Nächsten sagen, deswegen predigt man nicht über Hiob 28. Warum geht es um Bergbau? Bergbau wird geschildert, als das ist die höchste Errungenschaft des Menschen. Und es ist damals erstaunlich, schon in Ägypten, man konnte Metalllegierungen anfertigen, man war unwahrscheinlich fortschrittlich, was Bergbau anging. Und Kapitel 28, Vers 1 bis 10, 1 bis 11 feiert das, was der Mensch kann. Nur um dann zum ersten Kernvers in Vers 12 zu kommen, wo es heißt, aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Der Mensch kann Erstaunliches, aber wenn es um Weisheit geht, wo findet die der Mensch? Dann gibt es einen zweiten Teil, Vers 13 bis 19. Die kann man so überschreiben: Weisheit ist nur bei Gott, Weisheit kann der Mensch nicht kaufen, sie ist viel zu kostbar. Jetzt wird alles, was der Mensch an Besitz hat, auf die Waage gestellt und gesagt, selbst wenn der Mensch alles, was er hat, gibt, die Weisheit kannst du nicht kaufen. Die kannst du dir nicht erwerben. Und das kommt dann nochmal in Vers 20, fast so wie Vers 12, der Kernvers: aber die Weisheit, woher kommt sie? Wenn Hiob 28 im Jahr 2019 geschrieben worden wäre, wäre wahrscheinlich in Vers 1 bis 11 von der Raumfahrt die Rede, von Medizin die Rede, von Computertechnik die Rede. Leute, es ist doch unglaublich, was wir als Menschen können. Wir können Raumsonden, wir können Raumschiffe Millionen von Kilometern auf anderen Planeten landen lassen. Das ist unglaublich. Wir können den menschlichen Körper zu so einem Großteil wiederherstellen, können gesundheitsfördernde Maßnahmen unternehmen. Wir können so viele Dinge tun. Wir können alles, was mit Computertechnik zu tun hat. Der Mensch ist bemerkenswert. Aber wir kriegen es nicht hin, gelingende Ehe zu leben. Wir kriegen es nicht hin, Frieden und Gerechtigkeit auf der Erde zu schaffen. Wir kriegen es nicht hin, intakte Beziehungen miteinander zu leben, nur du und ich. Wir kriegen es nicht hin, diese Dinge miteinander, jung und alt. Warum? Weil es nicht um Wissen geht. Es geht um Weisheit. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und diese Weisheit findet man nur bei Gott. Guckt mal, das Ende von Kapitel 28 lautet so. Und da wird deutlich, Weisheit ist nur bei Gott zu finden. Lasst mich das kurz lesen, Kapitel 28, die letzten Verse ab Vers 23. Gott ist es, der Einsicht hat in ihren Weg und er kennt ihre Städte. Denn nur er blickt bis zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel sieht er es. Um dem Wind ein Gewicht zu bestimmen und das Wasser begrenzte er mit einem Maß. Als er dem Regen eine Ordnung bestimmte und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, da sah er sie und verkündigte sie und er stellte sie hin und erforschte sie auch. Was hier ausgedrückt wird, ist Folgendes. Weisheit hat nur Gott. Und woran wird das deutlich? Ein simpler Blick in die Schöpfung reicht. Und guckt mal die Dinge, die hier genannt werden. Der Wind kann für uns nicht gesehen noch festgehalten werden. Aber Gott hat sein Gewicht bestimmt. Das Wasser erscheint unendlich und niemals aufzuhören, aber Gott hat es begrenzt. Der Regen, sorry Leute, wir sind alle Lipper. Der Regen scheint einfach vom Himmel zu fallen. Wahllos, ungeführt, ohne irgendeine Ordnung. Aber Gott hat was? Eine Ordnung bestimmt. Der Gewittersturm, unbändige Gewalt. Aber die Weisheit Gottes führt dazu, dass es nicht unbändige Gewalt ist. All diese Dinge verstehen wir mit unserem Wissen nicht, aber die Weisheit Gottes zeigt sich genau darin. Und dann endet dieses Kapitel mit einem ganz spannenden Vers. Und zu den Menschen sprach er: siehe die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Kurze Klammerbemerkung. Wenn du die letzten zwei Predigten dabei warst, wie wird Hiob im ersten Vers beschrieben? Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und er fürchtete Gott, Furcht des Herrn, und mied das Böse. Ein ironischer Rückblick auf, das ist Hiob. Und Hiob ist relativ nah dran. Aber die Aussage, die hier gemacht wird, ist folgendes. Obwohl wir als Menschen nie alles wissen, können wir trotzdem Weisheit gelangen. Weisheit bekommen. Wie? Durch die Furcht des Herrn und indem wir das Böse meiden. Weisheit. Wenn heute die Kindersegnung war, was bin ich dankbar, dass unsere Ältesten nicht für Wissen gebetet haben. Sie haben um Weisheit gebetet. Sie haben gebetet darum, dass es Männer und Frauen werden, die so leben, wie Jesus es will und wissen, was richtig zu tun ist. Und Weisheit, das macht diese Kapitel deutlich, Weisheit ist eine relationale Beziehung zu Gott und nicht rationales Wissen über Gott. Weisheit hat etwas mit einer Beziehung zu tun und Weisheit ist nicht gleichzusetzen mit dem Wissen über Gott. Es ist 11:02 Und ich vermute, manche von euch werden sagen, Stephanus, weißt du, was deine Sternstunde gewesen wäre? Gebt mir 4 Minuten, um 3 Punkte zu nennen. Was lernen wir denn daraus? Was machen wir denn damit? Was machen wir mit solchen Kapiteln, die echt schwer zu lesen sind, auch für mich? Was lernen wir daraus? Was nehmen wir mit? 3 Punkte, die Botschaft von Hiob 4 bis 28. Erster Punkt, keine Theorie und auch keine Theologie kann Gott jemals vollkommen erfassen. Lasst mich nochmal lesen. Keine Theorie und auch keine Theologie kann Gott jemals vollkommen erfassen. Vielleicht fragst du dich, Stephanus, meinst du das ernst? Das ist aber ein steiler Satz. Ich meine das ernst. Leute, das Buch ist 100% Wahrheit. Dieses Buch ist völlig irrtumslos, fehlerfrei, bis in jedes Wort hinein. Punkt. Jetzt gibt es aber eine zweite Strophe dazu. Meine Auslegung von diesem Buch ist nicht 100% Wahrheit. Mein Verständnis von diesem Buch und von dem Gott, der sich in diesem Buch offenbart, ist nicht gleichzusetzen mit, ich bin 100% die Wahrheit. Wenn du an der Bibelschule Prake anfangen würdest, würde ich dir im ersten Trimester Folgendes sagen. Ich würde dir sagen, Achtung, liebe Leute, ich lehre euch manche Dinge falsch. Wenn ich wüsste, was das ist, ich würde es sofort ändern. Aber weil ich ein Mensch bin, weil meine Erkenntnis wie die von meinem Freund Paulus Stückwerk ist, lehre ich bestimmte Dinge falsch, weil keine Theorie und keine Theologie Gott jemals vollkommen erfassen kann. Wenn du jetzt auf deinem Stuhl sitzt und sagst, endlich hat der Schell das erkannt, er lehrt Dinge falsch, dann gönne ich dir noch 2 Sekunden den Jubel darüber, um dann nur noch mal zu betonen, das gilt für dich genauso. Keiner von uns kann sagen, meine Auslegung ist die 100% Auslegung. Das machen nämlich die Freunde. Das macht auch Hiob. Leute, was wünsche ich mir, dass wir nie an der Wahrheit dieses Buches zweifeln. Dass wir die zweite Strophe aber ganz demütig singen und sagen, ich versuche so nah ranzukommen, wie es geht. Und ich investiere viel und ich bete viel und der Heilige Geist führt und lenkt und leitet mich. Und trotzdem bleibt es Stückwerk. Habt ihr mal Jakobus 3, Vers 1 gelesen? Werdet nicht viele Lehrer. Warum? Weil wir ein härteres Gericht empfangen? Leute, keine Theorie und keine Theologie kann Gott jemals vollkommen erfassen. Das Leben ist viel zu komplex. Gott ist viel zu groß. Und sorry, wir als Menschen sind viel zu begrenzt, als dass wir sagen könnten, Gott, diese Box hast du und so musst du handeln. Anders darf es nicht sein. Zweite Botschaft. Ein weises, das heißt ein verständiges und bedeutungsvolles Leben ist dennoch zu haben. Durch Gottes Furcht und durch Gehorsam. Wenn ich noch mal kurz zurückspringe an diese Grafik, ihr erinnert euch noch, ihr müsst das gar nicht erkennen. Weisheit ist nicht primär durch Wissen gekennzeichnet. Weisheit ist durch eine Beziehung gekennzeichnet. Weisheit meint nicht, ich kann alles erklären, auch theologisch. Weisheit meint, ich habe die richtige Beziehung zu dem, der die 100% Wahrheit ist. Jetzt versteht mich nicht falsch. Theologie, Wissen, Denken und so ist alles gut und richtig. Aber es ist das Vorletzte. Nicht das Letzte. Und die Antworten sind vorletzte Antworten, nicht die letzten Antworten. Lass mich einen dritten und letzten Punkt daraus ziehen. Ich zitiere einfach Jakobus 1. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich bin erstaunt, und da fange ich bei mir an, wie schnell wir Menschen im Reden sind. Im Erklären, was Gott ist und wie er ist und was er tun muss und tun darf und was er nicht tun darf und nicht und so weiter. Ich bin erstaunt, wie schnell wir als Christen im Reden über andere Gemeinden sind, über andere Christen sind, über andere Meinungen sind und sagen, das kann und darf und wird nie so sein. Leute, das ist keine Weisheit. Jakobus ist sehr, sehr parallel zu unseren Versen hier. Lasst mich 4 Verse aus Jakobus lesen. Jakobus 3, ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ich glaube, wir Christen fokussieren uns oft auf das Wissen und machen mit unserem Wissen andere Leute fertig, also unsere Brüder und Schwestern, davon rede ich jetzt erstmal, die Dinge ein bisschen anders sehen. Und dann lese ich Jakobus und lese das Negativbeispiel der Freunde und mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Stephanus, Weisheit von oben ist was? Friedvoll. Sie ist milde, voller Barmherzigkeit, unparteiisch, ungeheuchelt. Und wenn wir so miteinander umgehen, dann schaut die Welt auf uns Christen und sagt, es ist erstaunlich, wie ihr mit Differenzen umgeht. Es ist erstaunlich, wie demütig ihr anerkennt, dass ihr nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habt und trotzdem überzeugt davon seid, das ist die Wahrheit. Leute, ich wünsche mir, dass wir aus diesen Kapiteln folgenden Satz mitnehmen. Wahrer Glaube sucht primär die Weisheit in Gott, nicht das Wissen über Gott. Durch Gottes Furcht und Gehorsam. Und wahre Glaube gesteht sich ein, vollkommene Weisheit und Einsicht hat nur Gott selbst, nicht der Mensch. Das meint Gottesfurcht, Leute. Zuzugeben, ich kann Gott nicht vollkommen fassen. Zuzugeben, vielleicht hat der andere recht. Und ich bin erst mal schnell zum Hören und höre mir an, warum er meint, das sei so und so biblisch zu verstehen. Ich bin erstmal langsam im Reden und mache ihn nicht sofort fertig, weil er eine andere Meinung hat. Und ich bin vor allem langsam zum Zorn und schreibe nicht sofort auf Facebook, was falsch ist. Leute, Weisheit heißt, ich suche die Weisheit in Gott, nicht das Wissen über Gott. Und ich gestehe mir ein, wahre, vollkommene Weisheit hat nur Gott selbst. Zwei Dinge, die wir mitnehmen. Erstens, Leute, lasst uns so demütig nach Weisheit streben. Zweitens, nein, es ist nicht alles irrelevant, es ist nicht alles gleich richtig und nicht alles gleich falsch, sondern die Wahrheit steht da drin. Aber ich halte das mal so weit weg. Das ist die Wahrheit und das ist der Typ, der versucht, so nah an die Wahrheit zu kommen, wie es irgendwie geht. Aber da gibt es einen Unterschied. Kommt, lasst uns aufstehen und dann möchte ich gerne Gott darum bitten, dass er uns dabei hilft. Und lieber Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar, Herr, dass Paulus sagt, die ganze Schrift ist von dir eingegeben. Und ich bin dir so dankbar, dass Paulus nicht nur sagt, die ganze Schrift ist von dir eingegeben, sondern dass er sagt, die ganze Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Überführung. Und dann sogar sagt, damit jeder Mensch vollkommen ausgerüstet sei zum guten Werk, für das er vorherbestimmt ist, Herr. Ich bin dir so dankbar, Herr, dass das auch für solche Kapitel wie Hiob 4 bis 28 gilt. Und Herr, mein Wunsch und mein Gebet für mich, für uns, auch für uns als Gemeinde Detmold Nord ist folgendes, Herr. Lass uns nie an der hundertprozentigen, irrtumslosen Wahrheit deines Wortes zweifeln, Herr. Schenk uns den simplen, kindlichen Glauben an die Wahrheit von dir, Jesus, und die Wahrheit von deinem Wort. Aber Herr, dann bete ich zweitens, schenk uns die Demut anzuerkennen, Herr, dass auch unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Schenk uns die Demut anzuerkennen, Herr, dass vollkommene Einsicht und vollkommene Erkenntnis nur bei dir zu finden ist. Und Herr, dann lass uns drittens das dazu nehmen, dass wir genau das tun, wie Hiob 28 endet. Dass wir gottesfürchtig sind, dass wir das Böse meiden, Herr. Lass uns nicht das Wissen über dich suchen, sondern die Beziehung zu dir suchen. Und Herr, dann bin ich dir dankbar, dass wir eines Tages vor dir stehen werden und dass wir eines Tages auch die Decke von unseren Augen weggenommen bekommen. Und dass wir eines Tages wirklich erkennen werden, so wie du wirklich bist. Und so lass uns festhalten an deinem Wort und ganz demütig sein in Bezug auf unsere eigenen Meinungen. Danke, Herr, auch für das warnende Beispiel der Freunde. Amen.